Wenn man das Leben der Menschen so sieht, dann sind wir in der Regel dauernd von bestimmten Polen umringt. Der Harald hat uns in der Einleitung einen dieser Pole genannt, Leben und Tod. Wilhelm Busch war ja mal sehr schockiert, als er auf einem Friedhof war, der sehr seltsam war. Und zwar, es war ein Friedhof am Bodensee, wo sie Grabsteine entsorgt hatten. Und zwar, die Leute haben, weil es am einfachsten war, die Grabsteine einfach ins Wasser geworfen. Jetzt lagen die im Wasser und er stand am Ufer, hat runtergesehen und er sagt, er war eigentlich schockiert. Er hat dann begonnen, aus Langeweile diese Grabsteine zu betrachten. Und er sagte, da stand dann Fritz Müller 1890 bis 1940, Max Meyer 1812 bis 1904. Er hat gesagt, und ihm wurde plötzlich bewusst, das Leben eines Menschen ist ja nur ein Strich zwischen diesen zwei Zahlen. Das sind die zwei großen Pole, wo wir drinstehen. Und zwar, wir stehen zwischen Leben und Tod. Und die Bibel sagt, so wie der Harald uns auch das gezeigt hat, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Ich möchte uns aber eine Bibelstelle dazu lesen, die zeigt, dass auch die Gläubigen, die Menschen, die diesem geistlichen Tod entflohen sind, ich möchte es nochmals betonen, man kann diesem geistlichen Tod nur entfliehen, indem man Jesus Christus findet, indem man Vergebung der Sünde empfängt, indem sein kostbares und teures Blut die Sünde hinwegnimmt, indem man diese innere Verwandlung erlebt, die die Bibel von Neuem geboren nennt. Wenn das ein Mensch nicht hat, dann geht er automatisch in den geistlichen Tod und der geistliche Tod wird bei uns Hölle genannt. So ist der biblische Ausdruck. Aber es gibt auch weitere Pole im Leben der Gläubigen. Also wenn jetzt ein Mensch wiedergeboren wird, wenn ein Mensch gläubig wird, dann ist er gerettet. Dann hat er die Hauptproblematik, dieser große Eckpfeiler seines Lebens, ist gelöst. So er beim Herr Jesus bleibt, ist das überhaupt kein Problem. Dann ist er letztendlich auf der richtigen Spur und die Ewigkeit ist geregelt. Aber nun gibt es im Leben der Gläubigen solche Eckpfeiler, und die möchte ich ein paar aufzeigen, und zwar Philipper 3, Vers 17 bis 21 möchte ich lesen. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Und er sagt jetzt Paulus was ganz Einfaches. Er sagt praktisch, er ist das Vorbild. Steht im Griechischen das Wort Typus, das ist das klassische Muster. Er ist also das Muster und wir sollen ihn nachahmen. Und jetzt erklärt er etwas und sagt, es gibt zwei Sorten von Menschen, auch die sich zum Reich Gottes, zum Herrn bekennen. Er sagt, die eine sind Feinde des Kreuzes, das ist der eine Pol. Ihr Gott ist der Bauch, irdisch gesinnt, das heißt, da spielt nur das Irdische eine Rolle. Und das Zweite, und was ganz wichtig ist, man muss die Bibel so lesen, dass das, was da drin steht, wirklich so gemeint ist. Die Bibel sagt nicht, dass das Ungläubige und Gläubige sind, die gegenübergestellt sind, sondern sie redet zu Gläubigen, zu den Heiligen, zu Philippi. Und er sagt hier, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Und da steht jetzt ein Wort, das heute aber eine große Rolle spielt, nämlich Politik, da steht Politeuma. Jetzt muss man das Griechentum kennen, geschichtlich, nicht kirchengeschichtlich, sondern geschichtlich. Und zwar die klassische Form des Griechentums war die Polis. Und zwar die Polis, das waren Stadtstaaten. Wir haben heute auch Stadtstaaten, Hamburg, Bremen, das sind Stadtstaaten. Nur waren die Stadtstaaten der Antike waren sehr starke politische Gebilde, die sogar eine große Waffengewalt hatten. Zum Beispiel Sparta. Die Spartaner waren so tapfer, dass sie keine Stadtmauer hatten. Athen war ein riesiger Stadtstaat und die Polis, das waren Stadtstaaten und dann später der Zusammenschluss dieser Gebilde. Und dort kommt das Wort her, Politeuma, da kommt auch unser Wort Politik her. Und wenn jemand ein Bürger dieser Stadt war, dann hat er dazugehört. Und er sagt hier, unser Bürgerrecht, wo wir letztendlich dazugehören. Man könnte es, wenn man es ganz, ganz frei übersetzt, auch mit Heimat übersetzen. Und er sagt hier, unser Bürgerrecht, wo wir wirklich hingehören, ist im Himmel. Von dort warteten wir auf den Herr Jesus, eigentlich unsere Heimat im Himmel. Und es war oft so, dass man auch aus radikal reformerischen Kreisen den Gläubigen schon zur Zeit der Erweckung, als ab 1875 diese Erweckung ja über die ganze europäische Landschaft ging, hat man den Gläubigen vorgeworfen manchmal, ihr vertröstet die Menschen auf den Himmel. Und es stimmt. Im tiefsten Grunde ist die letzte Zuflucht und das Ende, was wir erwartet, der Himmel. Und das, was hier davor ist, das ist letztendlich ein Vorläuferstadium. Und darum ist es so wichtig, dass man bei den ersten zwei Polen die richtige Entscheidung fällt, dass man wirklich da Jesus findet. Und er sagt jetzt hier was ganz Einfaches. Er sagt, ihr Gott ist der Bauch. Es kam ja das Schlagwort, wo die Abtreibung begonnen hat, dass die Frauen geschrien haben, mein Bauch gehört mir. Und da siehst du, diese Götze, diese falsche Götze, wo letztendlich zum Verderben führt, das ist in dem Fall Bauch, Auto, Sexualität, Medien, Hochmut, Fleischeslust, Augenlust. Das ist das, was der Mensch umtreibt in dieser Welt. Die Bibel sagt hier ganz klar, dieser Weg führt ins Verderben. Nun steht ein Gläubiger zwischen diesen zwei Polen. Wir sind ja kein neutrales Gebilde. Wisst ihr, ich kann die Mönche im 6. Jahrhundert, kann ich voll verstehen, dass sie hingegangen sind, haben sich von dieser Welt zurückgezogen, haben eine Mauer um sich herum gezogen und haben gedacht, dort sind wir abgesondert von dieser Welt. Sie haben ja nicht gewusst oder nicht bedacht, biblisch, dass die Sünde ja in ihnen drinsteckt, in ihrer alten Natur, und dass sie die Sünde hinter die Klostermauern mitgenommen haben. Und dann nach einer bestimmten Zeit von Jahrhunderten ging es hinter Klostermauern schlimmer zu wie in der Welt. Das kann man nachlesen, wer Geschichte, warum ich immer Kirchgeschichte lese, wer Geschichte liest, der weiß das. Das heißt, da ging es dann schlimmer zu wie draußen. Aber zwischen diesen zwei Polen lebt ein Gläubiger, dass er irdisch gesinnt ist und dass er sein Bürgerrecht versteht und dass er dann der Herr Jesus erwartet, dass er in einer gewissen Erwartungshaltung ist. Nun ist es eben so, der erste Teil, der lebt so, wie wenn wir nur auf der Erde eine Zukunft hätten. Und der zweite Teil lebt so, wie wenn unsere Zukunft im Himmel wäre. Aber jetzt muss man natürlich aufpassen. Wir sind ja noch nicht im Himmel. Die Bibel sagt ganz klar, erlöst ist letztlich, wenn Römer 8, Vers 9 passiert, wenn unser toter Geist lebendig wird. Und die Seele ist das Kampfgebiet. Und die endgültige Erlösung nach Geist, Seele und Leib geschieht erst bei der Auferstehung, wenn der Körper verwandelt wird. Das heißt, ich bin mit meinem Körper hier auf der Erde, bin laut den kleinen Briefen des Paulus mit meinem inneren Mensch, mit meinem Herz, mit meinem Geist, aber mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Das heißt, ich bin ein Wesen, das hier auf der Erde lebt und normalerweise ein Bett braucht, das einen Stuhl braucht, das einen Tisch braucht, das einen Herd braucht, das eine Hose braucht, das eine Jacke braucht, das bestimmte Dinge braucht, um zu leben. Ist schon mal wichtig. Aber unabhängig davon ist dieses Irdische das natürliche Bedürfnis. Das Normale, sage ich jetzt einfach vereinfacht, aber mein Geist ist mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Das heißt, meine Zielsetzung, meine Motivation, was ich will, ist geistlich. Aber ich muss trotzdem leben in dieser Welt. Jetzt gibt es zwei Extreme. Jetzt gibt es eben nur dieses Extrem, wo Menschen dann vollkommen in das Irdische hineingehen. Ich habe Leute, die eine blühende Rolle im Reich Gottes gespielt haben, die im Teufel hier in Vers 19 in die Falle gegangen sind. Glasklare Leute, man kann denen nicht absprechen, dass sie wiedergeboren waren. Die dann so abgedriftet sind, dass sie nur noch im Irdischen vegetiert haben und zur Katastrophe wurden für das Reich Gottes. Jetzt gibt es aber der zweite Pol. Wenn man nicht versteht, dass nur unser Geist praktisch erlöst ist, die Seele des Kampffeld und der Körper als Problemzone hier auf der Erde lebt, wenn man die Konstellation nicht versteht, dann kann man wieder hingehen und kann tun, wie wenn man nur im Himmel wäre, auf dieser Erde. Das haben die Mönche gemacht. Das ist genauso falsch. Dann eckst du nur an. Und dann werden die Leute in dir nicht dein Zeugnis vom Herr Jesus abnehmen, sondern sagen, das ist ein Spinner. Und sie haben sogar recht. Das ist das Problem. Natürlich haben sie nicht recht, indem sie das Evangelium ablehnen, aber die Art und Weise, wie es dargeboten wird, ist abzulehnen, weil es nämlich falsch ist. Mir geht es heute Morgen darum, wenn es heißt, dass unsere Politik, unser Politeuma, unsere Heimat, unsere wirkliche Nationalität, unser Pass, unser Bürgerrecht im Himmel ist, was mache ich mit diesen Polen? Wie gehe ich mit denen um? Also mal ein ganz zentraler Punkt ist hier, dass die Bibel sagt, wir warten auf ihn. Aber bevor man hier ein Bürger wird, wenn du in Deutschland ein Bürger werden wirst, musst du, wie es sich für einen anständigen bürokratischen Staat gehört, musst du einen Antrag ausfüllen. Und so ist auch im biblischen Bereich, in Epheser 1, 13 und 14 sagt die Bibel, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lobe seiner Herrlichkeit. Also die Bibel sagt ganz klar, du musst praktisch das erleben, was die Bibel Bekehrung nennt oder was man zum Glauben kommen nennt. Das heißt, dann im Endeffekt wirst du versiegeln mit dem Heiligen Geist und dann hast du die Eintrittskarte, dann hast du das Pfand für den Himmel. Aber die endgültige Erlösung geschieht erst, wenn dieses Unterpfand, und das heißt Arabon, das könnte man in der Bankerwelt würde man sagen, erste Rate. Die zweite Rate ist die dauernde Reinigung durch Jesu Blut. Ich mache es mal bildlich. Die dritte Rate ist zum Beispiel das Gekreuzigtsein mit Christus, dass ich meine Sündenatur ausschalten kann. Die vierte Rate ist zum Beispiel, ich überspringe jetzt viele Punkte, einfach die Auferstehung, wo ich dann endgültig beim Herr Jesus bin und ihn von Angesicht zu Angesicht sehe, alle Zeit. Aber das kommt erst. Aber die Bibel sagt, das muss passiert sein. Wenn jemand nicht zum Glauben kommt, wenn jemand nicht gerettet ist, dann gehört er nicht zu dieser Familie, dann gehört er nicht zu dieser Stadt Gottes. Die große Polis Gottes ist diese Stadt im Himmel, von der die Bibel berichtet, das neue Jerusalem, das gebaut wird aus den Steinen der Gläubigen. Da gehört er nicht dazu. Wisst ihr, da fängt es aber an, was ist christlich? Alles, was nicht rot ist rötlich, alles, was nicht grün ist grünlich, alles, was nicht blau ist bläulich und alles, was nicht christlich ist christlich. Das ist eine typische Formulierung eines Deutschen. Wenn jemand wirklich wiedergeboren ist, dann ist nur die Frage, ob er der Heilige Geist hat, ob er Vergebung der Sünde hat, ob er Gotteskind ist. Alles andere ist zweitrangig. Kolosser 1, 13, kann man sich gleich merken. Epheser 1, 13, Kolosser 1, 13, die kleine Paulusbriefe. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In der Sekunde der Wiedergeburt passiert was Faszinierendes. Ich werde aus diesem Gebilde, wo der Teufel der Herr ist, geistlich, nicht mit meinem Körper bin ich hier auf der Erde, sondern ich werde innerlich herausgerissen aus diesem Finsternisbereich und werde in den Leib Christi hineingetauft. Und in der Sekunde bin ich Gottes Kind. In der Sekunde gehöre ich zum anderen Reich. Und meine Nachbarn, die mich nicht verstehen, ein Kollege hat einmal zu mir gesagt, und ein Nachbar hat einmal gesagt, also ein Kollege hat gesagt, zu Deutsch, bist du besser wie mir? Nachbar hat einmal gesagt, hast du einen anderen Gott wie ich? Das heißt, die verstehen das nicht. Der einzige Unterschied ist, vielleicht bin ich viel schlechter wie mein Nachbar. Aber ich habe Jesus im Herzen, ich habe den Heiligen Geist, ich bin Gottes Kind, das ist ein Unterschied. Damit gehöre ich zu diesem Reich und er gehört eben noch zum Alten. Und das ist der ganze Unterschied. Und die Bibel sagt ganz klar, um zu dieser Bürgerschaft, zu diesem Politeuma, zu dieser Mitgliedschaft, dieser Stadt, dieses Reiches Gottes, zu einer neuen Heimat zu kommen, muss ich gerettet werden. Und die Bibel beschreibt es, was bei der Wiedergeburt geschieht, in 1. Korinther 12, 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Das heißt, ich werde bei der Wiedergeburt in den Leib Christi hineingefügt. In derselbe Sekunde habe ich den Pass des Reiches Gottes. In derselbe Sekunde gehöre ich zu dieser Stadt. In derselbe Sekunde ist mein Politeuma, meine Politik, meine Zugehörigkeit, meine Staatsangehörigkeit doppelt. Ich bin Deutscher. Ich bin Schwabe. Ich bin einer der alten Teilfinger, die bei der Hebamme Mari im Entbindungsheim geboren sind. Von daher ist eigentlich die Herkunft eindeutig. Aber nach meiner geistlichen Herkunft bin ich zum Reich Gottes gehörend. Ich habe doppelte Staatsbürgerschaften. Die entscheidende ist die im Himmel. Die hier ist wichtig für mein Leben hier auf der Erde. Aber oben, da ist die entscheidende. Und wenn das nicht passiert, dann passiert gar nichts. Dann bin ich letztendlich verloren. Absoluter Kandidat der Hölle und habe keine Chance auf dieser Welt. Geschweige denn in der Ewigkeit. Und was mir jetzt interessant war, es gibt ja Bilder in der Bibel. In Apostelgeschichte 22, 28, ich habe sogar schmunzeln müssen, als ich das Bild las, da sagt jemand zum Paulus, ein Römer, der ihn ja letztendlich, der ihm zuerst nicht wohlgesonnen war, sagt zu ihm, ich habe dieses Bürgerrecht für eine große Summe erworben. Paulus aber sprach, ich bin sogar darin geboren. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich habe dieses Bürgerrecht im Himmel nicht erworben, sondern ich bin darin geboren, wie der Paulus. Erworben, bezahlt, hat es ein anderer, nämlich der Herr Jesus mit seinem kostbaren und teuren Blut. Und ich bin letztendlich nur ein Nutznießer dieser großen Erlösung, aber dann gehöre ich zu dieser anderen Welt. Aber jetzt lebe ich trotzdem in den zwei Pole. Wisst ihr warum? Weil mein Geist in den himmlischen Orten ist, aber mein Körper ist hier. Und die Seele, das ist wie die Membrane dazwischen, die es fast zerreißt. Hier spielt sich dann alles ab. Und wenn meine Seele, darf ich es mal ganz spöttisch sagen, wenn es meiner Seele dumm tut, dann zieht sie nach links zu der letztendlich weltlichen Schiene. Wenn meine Seele funktioniert und ich hingegeben bin, der Herr ist, dann zieht sie mir nach rechts zu der geistlichen Szene. Das ist einfach so. Das ist ein Normalfall. Und das muss man wissen als Gläubiger. Wenn man das nicht weiß, dann kriegt man Illusionen. Entweder man verzweifelt an seiner eigenen Natur und kommt mit der Welt nicht zurecht, das ist auch schlecht. Oder aber man geht hin und wird überfromm. Das ist genauso schlimm. Das ist eine ganz gefährliche Schiene. Nietzsche war es, wenn ich es richtig im Kopf habe, der sagte, die Erlöster müssten Erlöster aussehen. Amen. Und es ist oft so, dass die Gläubigen diese Spannung, diese Pole nicht verstehen und dann kriegen sie ein Problem, wie leben sie in dieser Welt. Ich gebe auch offen zu, geistlich, das ist das Schwierigste, was es gibt, in dieser Welt zu leben. Und da sagt der Paulus nicht umsonst, seid meine Mimetai. Merkt ihr, was Mimetai heißt? Mimik. Das heißt, macht mich nach. Geht einfach hin und ahmt das nach, was ich hier tue. Und jetzt müssen wir den Paulus beobachten. Und dann werden wir sehen, wie er die Bibelstelle, die der Herr Jesus auch den Gläubigen gegeben hat, nämlich zu Deutsch, wehre dich überhaupt nicht. Wenn dich jemand auf die linke Backe schlägt, dann halt ihm die rechte hin. Wie er die anwendet. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 16. Dort wendet er sie so an, dass er sich zwar nicht wehrt, als er ins Gefängnis kommt, aber als die römischen Bürger zu ihm kommen, die Beamten, und sagen, du kannst gehen, sagt er nein. Er hat mich offiziell zu entlassen, er hat mich widerrechtlich gefangen gehalten, er hat mich widerrechtlich ausgepeitscht, ich bin ein Römer, ich sage es in meinen Worten, jetzt entlasst mich formell in allen Ehren. Das macht darum, die Gemeinde zu schützen, ist klar. Das heißt, damit zeigt die Bibel, dass wir nicht stumpf, stier, schematisch vorgehen müssen, sondern dass wir die ganze geistliche Palette, wie es uns Gott gegeben hat, noch mit der Weisheit Gottes und was sein Wille ist, ausnutzen müssen. Natürlich gibt es Dinge, da braucht man nicht überlegen. Da sagt die Bibel ganz klar, Sünde und Nein, dann hat man die Finger wegzulassen, da braucht man nicht überlegen. Aber es gibt Dinge, wo man einen Spielraum hat. Und das gehört zu dieser, wie soll ich sagen, zu diesem Spannungsfeld, wo man letztendlich drin lebt. Ursprünglich hatte die ganze Erlösung Israel gehört, Römer 9, 4. Israel hat es ja verworfen. Wir haben das ja studiert mit Römer 9, 8 und folgende, bei dieser Fabel Jotams, wo man das bildhaft sehr schön dargestellt sieht. Man sieht es ja im Neuen Testament, zum Beispiel Apostelgeschichte 13, 46, wo der Paulus sagt, wenn ihr das ewige Leben nicht wollt, war freie Entscheidung Israels, dann gehe ich zu den Heiden, hat er recht gehabt. Und hier haben wir etwas in Epheser 2 sagt die Bibel, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels, fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. So ist der Mensch, der die Erlösung nicht hat, die Erlösung, die Gott Israel gegeben hat, um sie dann als Geheimnis, wie ein Fächer, über die ganze Welt auszubreiten. Da passiert es dann. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede, der aus beiden, Jude und Heiden, eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei, Jude und Heiden, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden, Jude und Heiden, in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden. Das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt. Er verkündigt Friede. Da steht offiziell Evangelizo. Das heißt, er hat das Evangelium des Friedens verkündigt. Euch, den Fernen, das sind die Heiden, und den Nahen, das sind die Juden. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Nun aber, wenn man die Bibel genau liest, merkt man, dass das die geistliche Stellung betrifft, die geistlichen Güter. Die irdische Verheißung hat Israel nie verloren. Die Lehre, dass Israel keine Zukunft mehr hat, ist absolute Irrlehre. Israel hat eine Zukunft und Israel wird, wenn der Herr Jesus wiederkommt, das letzte Drittel wird sich an einem Tag bekehren, sagt die Bibel eindeutig. Und dann wird er hier das tausendjährige Reich aufrichten. Ist überhaupt keine Frage. Aber jetzt, in der jetzigen Phase, gibt es nur noch Gläubige. Es gibt auch keine Judenchristen und keine Heidechristen. Das ist mystischer Unsinn, wo manche hier versuchen, nochmal so eine Besonderheit herbeizuführen. Es gibt nur Gewaschene im Blut des Lammes oder nicht Gewaschene im Blut des Lammes. Ob es ein Jude ist oder ein Heide ist, völlig egal. Wenn sich ein Heide nicht bekehrt, geht er in die Hölle. Wenn sich ein Jude nicht bekehrt, geht er genauso in die Hölle. Ist überhaupt keine Frage. Das heißt, es gibt keine Allseher der Person vor Gott, sondern nur in Christus oder nicht in Christus. Und die Bibel sagt hier, als jemand nicht zu diesem neuen Menschen gehört hat, hatte er keine Hoffnung. Israel hatte wenigstens noch die Heimat des irdischen Volkes. Aber ein Heide hatte gar nichts, wir. Und in der Sekunde, wie wir wiedergeboren wurden, gehören wir zu der anderen Welt. Wir gehören zum anderen Reich. Das ist eine Herrlichkeit. Wisst ihr, wir sind uns dem gar nicht bewusst. Sind wir ehrlich, als ich mein Leben aufgeräumt habe und begonnen habe, glasklare Fronten herbeizuführen, ich habe das auch übertrieben, ich bin ein Perfektionist von Natur aus, ich habe es etwas übertrieben in einem Geschäft, da war es mir oft eine Last, zum Reich Gottes zu gehören, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich schon wieder jemand sagen musste, nein, ich musste schon wieder jemand sagen, nein. Am Schluss war es so, dass meine Chef gesagt hat, geh du raus, wir brauchen dich nicht. Ich habe schon gewusst, warum. Sie haben ja gewusst, was kommt, wenn es hart auf hart geht. Von daher war es ein großer Säge. Man muss einmal die Kämpfe kämpfen. Und ihr junge Gläubige, ihr müsst einmal die Kämpfe kämpfen, wo ihr seid. Es langt in der Regel einmal, wenn ihr die kämpft, und dann habt ihr Luft, wenn ihr das sauber macht. Kann auch sein, je nachdem, was du für einen Widerpart hast, dass du ein bisschen länger kämpfen musst. Das will ich nicht ausschließen. Aber hier sagt die Bibel ganz klar, in der Sekunde, wie ich zu dieser Bürgerschaft des neuen Menschen gehört habe, in der Sekunde gehöre ich zu dem Reiche Gottes. Und 1. Petrus 2,11 zeigt jetzt, wir haben ja vorher gesehen, der Eckpfeiler Welt, die ins Verderben führt, und Reich Gottes, wo ich die himmlische Hoffnung habe. Und jetzt erklärt der Petrus war ein Fischer und gleichzeitig ein Unternehmer. Sie hatte ja eine Fischfangfirma. Könnte man fast sagen, eine kleine Firma. Und er war ein Praktiker auch im Leben. Und er sagt hier in 1. Petrus 2,11, Geliebte, ich ermahne euch. Und da steht Parakaleo, das heißt, er sagt es seelsorgerlich. Nuteteo, das andere Wort, das bedeutet das gewisse Reden. Das heißt, er redet hier gar nicht das Gewissen, sondern er sagt es seelsorgerlich. Er redet ermahnend. Ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Das Wort Fremdlinge bedeutet ohne Bürgerrecht. Das Wort wird auch benutzt, um zu zeigen, dass ich ein Nachbar bin. Das Wort wird benutzt, dass ich nur zeitweise hier bin. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Jetzt sagt er praktisch, jetzt setzen wir den Paulus und den Petrus seine Bibelstelle zusammen. Paulus sagt, du bist praktisch mit Christus in die himmlischen Orter versetzt. Philipperbrief, Epheserbrief, Kolosserbrief, könnt ihr in Ruhe nachlesen. Er sagt, du bist mit Christus in die himmlischen Orte versetzt. Ich bin in der Wiedergeburt in diesen Leib Christus hineinversetzt worden, bin jetzt Bürger des Reiches Gottes mit meinem inneren Menschen, mit meinem äußeren bin ich ein Deutscher. Und jetzt sagt die Bibel, aber gleichzeitig bist du dieser Welt gegenüber, dieses System, das laut Lukas 4 und laut Matthäus 4 dem Teufel übergeben wurde, natürlich nur unter der Zulassung Gottes, das müssen wir ganz nüchtern sehen, bist du ohne Bürgerrecht. Du bist ein Fremdling, ein geistlicher Fremdling. Ich habe Bürgerrecht, früher hatte ich einen grünen, ich habe einen roten Pass für Deutschland. Ich weiß nicht, wie die heutigen sind, da war ich schon ein paar Jahre alt, aber ich hatte zuerst einen grünen, jetzt habe ich einen roten. Ich bin ein Bürger Deutschlands. Aber geistlich bin ich ein Fremdling dieser Welt. Das heißt, das Denken dieser Welt, das Denken der ganzen Umgebung ist mir fremd, weil ich habe Denken, das zum Himmel gehört. Und in diesem Zwiespalt, da spielt sich auch Philipper 3 ab, wo ich fast zerrissen werde. Einmal zieht hier die Welt und dann zieht hier das Reich Gottes. Und jetzt gehört dazu, weise zu verstehen, ich bin in die himmlischen Orte versetzt. Meine ganze Gesinnung, mein ganzes Denken, mein ganzes Beurteilen kommt von der Erlösung her. Ich bin aus Gnade gerettet. Ich habe die Erlösung als Gnadegeschenk unverdient geschenkt bekommen von meinem Jesus. Er hat mich bearbeitet. Und das Ende war, dass letztendlich eine Bekehrung herauskam. Ich gehöre zum Reich Gottes. Ich bin wiedergeboren, aber ich lebe in dieser Welt. Und jetzt braucht man Weisheit, wie man in dieser Welt seine Schritte setzt. Wir haben heute Morgen ja beim Mahl darüber gesprochen. Das ist ja schwierig. Jetzt kommen die einen Gläubigen und sagen, was soll man tun? Wie soll ich mich der Obrigkeit gegenüber benehmen? Wie soll ich mich den Instrumente einer politischen Landschaft gegenüber benehmen? Es gibt keine Regel, sondern es ist so, die Bibel lässt diese Frage oft offen und man muss sie vor Gott in Christus geistlich für sich selber klären. Das ist eine gewisse Mühe, aber die ist wichtig. Auf jeden Fall sagt die Bibel, wir sind Fremdlinge. Es ist aber unser Bürgerrecht im Himmel. Und jetzt sagt eigentlich der Petrus hier etwas ganz Wichtiges. Er sagt, du musst jetzt einen guten Wandel führen unter den Heiden. Du musst vor allem aufpassen, dass die Begierde dieser Welt, die Lust, die in dieser Welt herrscht, dass die dich nicht anknabbert. Dass sie mich nicht beschädigt. Das muss gar nicht schlimm sein. Ich habe gestern durch ein Sieb eine ganz fette Fleischbrühe durchgeleert, weil es Reste drin hatte. Wisst ihr, was schlimmer war wie alles? Das war das Sieb. Wisst ihr, warum? Ist um ein ganz feinmaschiges Sieb, hält sich das Fett viel schlimmer wie in einem schönen Kessel. Kessel gießt du heißes Wasser rein, es ist raus. Aber das Fett ist von seiner Struktur her eher geeignet, ist um ein Sieb hängen zu bleiben. Und so ist unsere Sündenatur wie ein Sieb. Sobald der Dreck dieser Welt kommt, klebt der uns an. Das heißt, wir müssen hier die Mittel, die Gott gibt, anwenden, um nicht zu verzweifeln. Wisst ihr, der ehrliche Gläubige, der in dieser Welt lebt, der will ja Gott dienen. Sein Geist ist in die himmlischen Orte versetzt. Er hat den Herr Jesus erlebt. Aber dieses Weltliche klebt ihm an. Und wenn jetzt jemand, der ehrlich aufrichtige Seele ist, es gibt drei Arten von Gläubigen. Die erste sind Philipper 2,18. Das sind die, die sich dann voll der Welt hingeben und sagen, hat sowieso keinen Wert, ich schaffe es nicht. Das ist Gnosis. Ich tue mit dem Körper, was ich will, und mein Geist ist im Himmel. Das ist Gnosis. Das ist absolut verwerflich. Die zweite Gruppe, das sind die Gläubigen, die sagen, ich schaffe es nicht, aber ich wahre den Schein, das sind die Heuchler. Und die dritte Gruppe ist die Gruppe, die einfach anerkennt, ich bin mit Christus in die himmlischen Orte versetzt und jetzt versucht, hier dem gerecht zu werden. Sie versuchen, vernünftig zu leben in dieser Welt und versuchen gleichzeitig in den himmlischen Orten zu leben. Und wenn das nicht funktioniert, na vor allem die dritte Gruppe, die ehrlichen Leute, die neigen dann dazu. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, wie viel da in der Seelsorge auch das als Hintergrund hat. Diese Leute verzweifeln, weil sie es nicht schaffen. Das ist das Ziel für heute Morgen, dieses Spannungsfeld biblisch aufzulösen. auch um zu zeigen, was wir tun sollen, auch wie wir untereinander gehen sollen. Johannes 15, Vers 18 sagt zum Beispiel, der Herr Jesus, die Welt hasst mich und ihr sollt wissen, dass sie mich vor euch gehasst hat. Sagen wir, dass auch diese Stellung in Christo bestimmte Nachteile hat in dieser Welt, das ist ohne Frage. Sie hat aber riesige Vorteile im Himmel. Dass die Welt uns nicht mag als Gläubige und je antichristlicher die Welt wird, und sie wird ja immer antichristlicher, weil der Geist der Gesetzlosigkeit und der Geist des Antichristen laut 2. Thessalonicher 2 voranschreitet und der Herr Jesus hat es prophezeit. In Matthäus 24, Vers 12, die Gesetzlosigkeit wird das totale Element sein und aus dieser Gesetzlosigkeit heraus wird der Antichrist hervorkommen. Und die Bibel lehrt ganz klar in 2. Thessalonicher 2, dass bevor die Wiederkunft Jesu stattfinden kann, wir dieses mitmachen werden. Wir werden nämlich den Antichrist sehen. Das sagt die Bibel glasklar. Das ist nie anders gelehrt. Das ist bloß durch viele amerikanische Lehrer, die ja ein bisschen anders ticket manchmal wie so der Rest der Welt, ist das etwas eingeebnet worden. Aber hier sieht man dann etwas ganz, ganz Einfaches. Wir müssen lernen, in diesem Spannungsfeld zu leben. Das heißt, es wird immer antichristlicher. Insofern kriege ich immer mehr Gegnerschaft. Ich kriege immer mehr Gegenwind. Ich kriege immer mehr Druck. Und trotzdem muss ich vernünftig leben in dieser Welt. Und trotzdem muss ich in die himmlischen Orten wandeln. Ich muss mit meinem Inneren wirklich mit dem Herr Jesus leben. Und das muss ich auch ausdrücken, so wie der Petrus sagt, in Brechen der Augen und der Fleischeslust. Und indem ich dem mich nicht hingebe, ganz einfach. Und indem ich einen guten Wandel führe. Und so, es war so, dass die Leute, die Gott nicht dienen, sogar sagen, es ist okay. Es steht in Sprüche, wenn die Wege Gottes einem Menschen, wenn die Wege des Menschen Gott gefallen, also wenn ein Mensch einen Weg geht, einen geistlichen Weg, und es gefällt Gott, dann lässt er sogar seine Feinde mit ihm in Frieden sein. Das heißt, wir selber steuern mit unserer Hingabe, ob die Welt mit uns in Frieden ist. Die Bibel sagt natürlich, so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Wenn da jetzt jemand ganz bockbeinig ist, der absolut nicht will, das ist nicht mehr meine Verantwortung, kann ich nichts dafür. Da entlässt mich auch Gott aus der Verantwortung und sagt, du musst nur Frieden halten, so weit an dir liegt. Von deiner Seite muss immer Frieden kommen. Wenn der andere nicht will, du kannst ihn nicht zwingen. Aber wenn Gott einen Weg bestätigt, dann sind plötzlich die Feinde zufrieden. Ich habe das im Geistlichen erlebt, in der Gemeinde. Leute, die absolut dagegen waren, gegen bestimmte Dinge, die waren plötzlich zufrieden. Also selbst Leute aus der Pfingstbewegung haben dann am Schluss zu mir gesagt, du hattest recht, das war für mich der größte Schock, dass es so weit gehen kann. Und jetzt sagt Paulus, und ich denke, jetzt muss man überlegen, was meint er jetzt? Paulus war ja ein Musterbeispiel. Hochintelligenter Mann, eine sehr große Allgemeinbildung. Er hat die ganze griechische Mythologie als Jude gekannt. Ihr müsst mal Apostelgeschichte 17 lesen in Athen, wo er diese Geschichte des unbekannten Gottes hat alles gekannt. Er war hochgebildet, ein hochgradiger pharisäischer Theologe, also ein Mann, der eine ungeheure Bildung hatte. Und er sagt jetzt zum Hohen Rat, zum Synedrium, zu der Regierungsgewalt der Juden, die das Geistliche gesteuert haben, das Weltliche haben die Römer gesteuert. Er sagt zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben, und da steht Pepolitoimai, merkt ihr was? Ich habe mein Bürgerrecht mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Wisst ihr, was das heißt? Das kann man im Deutschen nicht sehen, weil da gibt es keine Worte dafür bei der Übersetzung. Er sagt praktisch, ich habe dieses himmlische Bürgerrecht so ausgelebt, dass ich sowohl Gott gegenüber als auch den Menschen gegenüber ein sauberes Gewissen hatte. Und das ist die Kunst. Der Indikator, das heißt, der entscheidende, ausschlaggebende Punkt, wo alles sich entscheidet, ob mein Gewissen im Heiligen Geist den Menschen gegenüber sauber ist. Gott gegenüber muss es sauber sein, sonst bin ich sowieso disqualifiziert. Und dieses Spannungsfeld, das muss ein Mensch, das muss er, wie der Paulus, das muss er erreichen. Nur mal ein Beispiel, um zu zeigen, wie der Paulus die gesamte geistliche Ansätze verdichtet auf einen ganz einfachen Punkt. 1. Timotheus 1,5. Das Endziel des Gebotes ist Liebe, Agape. Aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist das, was Paulus will. Ist überhaupt nicht kompliziert. Das ist auch nicht zu vielschichtig, sondern die Grundelemente, das ist eine Verdichtung. Die Grundelemente sind ganz einfach. Liebe. Liebe heißt, für einen anderen das Beste zu suchen, egal was es mich oder denjenigen kostet. Das ist Agape. Reines Herz, gewaschen im Blut des Lammes. Keine bewusste Sünde. Wenn ich am Abend ins Bett gehe, gehe ich mit keiner bewussten Sünde ins Bett. Gutes Gewissen. Muss man jetzt ehrlich sagen, muss ja nicht warten, bis man ins Bett geht, oder? Sobald ich die Sünde erkenne, bringe ich sie dem Herrn und er nimmt sie weg durchs Blut. Gutes Gewissen, dass mein Gewissen im Heiligen Geist funktioniert, mein Gewissen Gott gegenüber und dem Menschen gegenüber, ist sauber und ungeheuchelter Glaube. Wisst ihr, ich brauche nicht verzweifeln. Wisst ihr, mir ist mal passiert, ich habe mal meinen Bruder, meinen Prediger, habe ich mal gesagt, da hatte ich eine Phase, wo, ich weiß nicht warum, ich habe einfach gedacht, jetzt musst du mal ehrlich dem Mann sagen, wie du bist. Und er hat mich wahrscheinlich eher so wie ein mystisches Sondergebilde gesehen, sage ich ganz ehrlich. Und dann sage ich zu ihm, weißt du, wenn ich im Geschäft die ganze Zeit mit dem Hirn arbeite und ich die ganze Zeit jetzt geistlich arbeite und stundenlang auch danach geistlich arbeite, dann bin ich manchmal ausgelaugt, dann bin ich fertig. Dann lege ich mich auf das Sofa und lese Karl May. Oh! Er denkt, jetzt sagt er, du bist abgefallen. Wisst ihr, was kam? Ich habe so lachen müssen. Schweigen am Telefon, weiterschweigen und dann ganz zärt, also ganz, wie soll ich sagen, mit einer ganz zarten, ganz leisen Stimme. Ich auch. Wir brauchen doch nicht heucheln, sondern es gibt Spannungsfelder. Ich muss manchmal in den Wald oder muss manchmal körperlich etwas tun, dass die Spannung von mir abfällt. Es ist für mich befreiend, wenn ich mit dem Hund umeinander laufen kann und dann vor Gott im Gebet die Dinge bewegen kann. Ich brauche doch nicht hier mich innerlich immer das Schein des Perfekten, des Unnahbaren, des Heiligen, der gar kein Mensch mehr ist. Das brauche ich doch nicht aufbauen. Ich habe auch Hunger. Wenn man das nicht mehr glaubt. Da sind ja die Gläubigen gekommen und gesagt, der Johannes glaubt von der Flüh, hat 4 Jahre nur mit der Hostie gelebt, der arme Mensch. Soll ich es ehrlich sagen, da wär mir wirklich was Gescheites zu essen lieber gewesen. Wisst ihr, wir brauchen doch nicht überfromm zu sein, sondern wir müssen bloß normal sein. Aber wir müssen vor Gott in Ordnung sein. Keine Sünde darf geduldet werden. Wir müssen den Menschen gegenüber so uns benehmen, dass das Gewissen sauber ist. Da gehört auch dazu, dass ich den Menschen gegenüber normal mich benehme. Wisst ihr, ich sage es mal ganz derb schwäbisch, ich darf den Heiligen nicht raushängen, auch meine Mitmenschen gegenüber, sondern ich muss mit denen normal sein. Und wenn ich dann ins Gespräch komme, dann kann ich sagen, ja, weißt du, ich habe eine Hoffnung, dass wenn ich die Augen zumache, dass ich im Himmel bin, nicht wegen mir, ich bin besser wie du. Aber das Blut Jesu hat meine Sünde weggenommen, das ist die Eintrittskarte. Wohl dem, der das hat. Aber ich muss normal sein. Heißt aber nicht, dass ich dann mit der Sünde lässig werde oder Dinge tue, wo ich nicht darf. Das meine ich nicht, sondern ich muss normal sein. Paulus sagt in Apostelgeschichte 24, 16, daher übe ich mich alle Zeit darin, ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Wisst ihr, was das heißt? Jetzt, wenn man das ganz ernst nimmt, er ist die ganze Zeit in einer Übung. Das heißt, das ist nichts, wo du einmal einnimmst und dann ist sie da, die Haltung. Das ist ein dauernder Prozess, wo du vor Gott und vor Menschen mit deinem Gewissen sauber arbeiten musst. Und da gehört natürlich dazu, dass man die Bibel liest, wie sie geschrieben steht und sieht, Herr, wie ist gemeint. Und ich kann euch nur einen Rat geben, wenn der Bibel was nicht klar ist, dann lass es liegen. Versuch nicht mit Gewalt es zu lösen, es geht nicht. Sondern das, was du erkennst, was für dich unzweideutig ist, was sauber ist, und wenn dann auch nicht alles gegen dich spricht, sondern wenn die vernünftigen Gläubigen hier zustimmen, dann lebe es aus. Nicht die Abgefallenen, das meine ich nicht, die kommen auf die tollste Idee, sondern ich meine die vernünftigen Gläubigen, dann lebe es aus und lass dich nicht hier vom Teufel in der Boxhorn jagen. Er sagt hier, dein Wandel muss gut sein im Petrusbrief, deine Werke müssen gut sein, die Welt muss letztendlich sehen, dass du Niveau hast. So könnte man es nennen. Römer 13, 11. Machen wir ein Beispiel. Wir müssen ja praktisch sein. Meine Firma sagt zu mir, Karl Hermann, du musst, wir führen ein neues Programm ein. Bei mir war das so, ich bin dann meistens am Samstag dran gekommen, aber wenn es dumm gelaufen ist und die haben das nicht hinkriegt und ich war der Kontrolleur, ich habe mit die entscheidende Statement gegeben, dass in der Bank eingesetzt wurde und wehe, wenn dann die Bank gestanden wäre, dann hättest du Kreuz aber anziehen können. Weil mir war das schon bewusst, wenn ich Ja sage und die Bank steht, dann das machst du genau zweimal. Und jetzt kriegst du es nicht hin, dann muss ich am Sonntag arbeiten. Tja. Du sollst den Feiertag heiligen. Ich kann das nicht, ich bin gläubig. Entschuldigung. Steht nicht der Bibel. Steht nicht der Bibel. Sondern die Bibel sagt, jeder kann jeden Tag gleich halten. Das sagt der Paulus. Das ist eine Gewissensentscheidung. Versteht ihr, ich darf auch nicht überfromm sein. Eventuell beruhige ich mein krankes Gewissen, das im Heiligen Geist wirkt, und verärgere die Menschen, wo ich sie gar nicht verärgern muss. Und da kommt auch das Negativ-Image, die negative Sicht auf die Gläubigen. Ein Bruder hat es mit jemandem diskutiert und dann haben sie gesagt, dass man auch die andere Seite sieht. Sagt er, wenn doch dein Ochse in den Brunnen fällt am Sonntag, dann holst du ihn raus. Das ist gute biblische Argumentation. Dann sagt er, ja. Sagt er, aber wenn er jeden Sonntag reinfällt, verkaufe ich ihn. Wisst ihr, so ist da auch. Wenn es dann der Dauerzustand wird, dann muss ich sagen, Entschuldigung, da bin ich am falschen Platz. Wisst ihr, man muss vernünftig sein. Man muss normal sein, geistlich. Im normalen Zustand. Dieses Bürgerrecht im Himmel heißt, dass ich trotzdem entschieden mit der Sünde breche, mich keine Laster hingebe, mich keine Süchte hingebe, dass ich nicht Götze fröne, dass ich dem Herr Jesus diene. Aber ich lebe normal in dieser Welt. Und das wird gesteuert von meinem Gewissen. Und, wir werden das nachher sehen, eine der gewaltigsten Stellen, Titus, ich lese gleich, Titus 2,12, gewaltige Bibelstelle. Gibt kaum eine gewaltigere Stelle in der ganzen Schrift. Ich lese ab 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen, das allgemeine Heil. Sie nimmt uns in Zucht. Das könnte man auch so übersetzen. Sie erzieht uns, sie unterweist uns. Da kommt unser Fremdwort der Pädagoge her. Sie nimmt uns in Zucht oder erzieht uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen. Vernünftig, normal, das ist hier gemeint, dass wir besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Welt sind. Wisst ihr, das ist die Kunst. Heilig, abgesondert und trotzdem vernünftig. Als mir ein Bruder aus dem Osten, ich sage kein Land, ich habe mit denen diskutiert. Ich hatte ja wirklich einen Märtyrer schon daheim. Männer wie der Johann Janssen, wo ich sagen muss, wenn ich vor jemand menschlich innerlich den Hut gezogen habe, dann vom alten Johann Janssen. Schon Jakob Janssen, sein Vater. Das war ein Märtyrer. Das war wirklich ein Märtyrer Gottes, der mit Vernunft gegangen ist. Und der ist wirklich in den Gulag, in die KZs der Kommunisten gegangen, aus einem ganz anderen Grund. Der hat ihn nicht provoziert. Der ist wirklich verfolgt worden. Aber dann haben Brüder aus dem Osten mir gesagt und sagte, Karl Hermann, du musst dir bewusst sein. Nicht jede Verfolgung, die man hier im Westen als Verfolgung verkauft hat, war eine Verfolgung. Sondern er hat gesagt, vieles ist geschehen durch Dummheit, durch Unvernunft, durch Überfrömmigkeit. Die haben provoziert. Ich habe es am Anfang nicht geglaubt, aber er hat recht. Wisst ihr, wenn ich weiß, was ich hier in Deutschland und Europa und das Weib vom Tier ist die Europa, was sich hier zusammenbraut, ist es umso wichtiger, dass wir lernen, mit Christus in den himmlischen Orden zu leben und gleichzeitig so vernünftig zu leben, dass wir keinen Angriffspunkt bietet der Welt nach draußen. Dass wir vollkommen tadellos und vollkommen sauber der Welt gegenüber sind, von unserem Gewissen her auch. Und dass wir uns darin üben, wenn sie uns dann trotzdem verfolgen, das ist dann dem Herrn seine Sache. Da wird er für uns streiten. Das ist was ganz anderes. Oder wenn wir sterben müssen, dann müssen wir sterben. Dann ist halt die Uhr abgelaufen. Also da muss man ganz, ganz einfach sein. Philipper 1, 27 sagt auch, wandelt würdig des Evangeliums. Das heißt, wir müssen würdig wandeln. Wir müssen hier über diese Erde gehen. Und da gehört natürlich dazu, dass wir uns auch bewusst sind, wie unsere Stellung ist. Wir sind hier immer Übergangsphase. In 1. Timotheus 6, 7 sagt einmal Paulus, ihr habt nichts in die Welt gebracht, darum ist auch klar, ihr werdet nichts hinausnehmen. Mir hat jetzt jemand, ich bin dem sehr dankbar, mir hat jetzt jemand das Liedlein geschickt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und ich habe gar nicht gewusst, dass die Welt, das hat es scheinbar auch die Welt gesungen, ich muss nochmal nachforschen, aber das ist ja wohl ein allgemeines Liedlein gewesen. So ein Volksliedlein. Ich habe mir das jetzt einmal angehört. Da habe ich sagen müssen, gut, die Melodie ist ja schon sehr traurig, aber mir ist da aufgefallen, die hatten nur was im Kopf. Die haben begriffen, dass sie hier in der Übergangsphase sind. Und ich habe ja schon mal erzählt von meinem Kunde, der ist inzwischen auch in der Ewigkeit. Wo er ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er sich bekehrt hat. Zu der Zeitpunkt war er nicht. Der kam mal zu mir, wo ich war vielleicht 50. Ist er zu mir gekommen, nee, 50 war ich noch nicht. 40. Schon zu mir gekommen, war ein sehr handwerklich begabter Mann, zieht einen Meterstab rauf, klappt ihn auf und sagt, Kaufmann, wie alt bist du? Ich glaube, ich war 43, weiß es nicht mehr. Sagt er, 43, Lebenserwartung in Deutschland war damals für einen Mann 72. Sagt er, guck her, Hälfte rum. Hat seinen Meterstab wieder zusammengeklappt. Der hat so ein bisschen humoristische Ader gehabt, auch sarkastisch. Da gab es keinen Grund für das, der hat das einfach gemacht aus Laune. Aber das hat mich schon getroffen, habe ich gesagt, eigentlich hat er recht, wenn ich heute gucke, 58, Lebenserwartung bei meinem Mann inzwischen, glaube ich, 76 oder 77. Frau 82, erstaunlich. Es kommt, weil sie Mütter sind, also hat sie mehr Kraft. Ich habe es bewusst nicht gesagt, weil die Männer mehr schaffen müssen. Das stimmt ja nicht. Gell? Die Frauen schaffen oft mehr wie die Männer. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt gucke, 58, 77, muss ich sagen, oh, letztes Drittel bei weitem erreicht. Wir müssen uns bewusst sein, wir sind hier nur eine kurze Zeit. In der kurzen Zeit, wo wir noch hier sind, müssen wir alles dran setzen, in den himmlischen Orten zu leben. Das heißt zu Deutsch, es spielt eine riesige Rolle. Für mich wird es immer wichtiger, dass ich meine Zeit einsetze, dass ich zum Beispiel die Bibel studiere, dass ich bete, dass ich mit dem Herrn Jesus ein wirkliches Leben in den himmlischen Orten habe. Wird für mich immer wichtiger. Aber gleichzeitig normal lebe in dieser Welt. Ich habe jetzt angefangen, seit ich im Vorruhestand bin. Ich habe weniger Zeit wie vorher, sage ich gleich. Keine Frage, kann ich auch schön belegen, sogar mathematisch, einwandfrei. Aber eins ist klar, ich habe einen Teil dieser Zeit aufgewendet, um Beziehungen, die ich zerstört habe, aus Überfrömmigkeit wieder aufleben zu lassen. Ich habe das auch vom Gott im Gebet bewegt. Wisst ihr, was ist, was für mich völlig schockierend ist? Es funktioniert. Wenn Leute sehen, dass du klar entschieden bist, die haben von mir nie verlangt, dass ich aufhöre, dem Herrn Jesus zu dienen, dass du klar entschieden bist, die haben akzeptiert, dass ich am Tisch bete, wenn ich hier der Gastgeber bin. Bin ich nicht der Gastgeber, bete ich leise. Bin ich der Gastgeber, bete ich laut. Wenn meine Frau und ich mit dem Auto wegfahren, ist es völlig normal, dass wir beten. Wir beten. Immer der, der auf dem Beifahrersitz sitzt. Manchmal trifft es der Harald, wenn man nach Nürtingen geht. Immer der, der daneben sitzt, betet, wenn ich erfahre. Beim Fahren wird gebetet. Das mache ich auch, wenn die Leute bei mir im Auto sitzen. Das muss klar sein. Ich diene Gott. Aber ich habe angefangen, nach meinem Gewissen vernünftig zu handeln. Und ich habe die teilweise zurückgewonnen. Und jetzt plötzlich merke ich, dass das richtig war. Dass ich hier wohl einen Fehler gemacht habe. Wisst ihr, das ist nicht einfach. Man muss vernünftig leben in dieser Welt und trotzdem vollkommen klar, heilig und entschieden zu sein. Und dann wird auch die Verfolgung bei uns, und das ist eigentlich mein Ziel, erst am Schluss einsetzen, wenn alles andere schon weggeräumt ist. Vernünftig, und da gehört dazu, und das ist ein Punkt, da kommt man natürlich dann in die Gewissensnot teilweise, Römer 13, 1. Jedermann ordne sich den Obrigkeiten unter, die über ihm gesetzt sind, denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Da steht bei jedermann jede Seele. Ich habe mir überlegt, warum benutzt hier der Paulus das Wort Seele? Weil wohl dieser Punkt mit den seelischen Dingen zu tun hat. Übrigens, meine Frau, die ist ja gewöhnt, wie der Karl Aumann früher war. Sie sagt mir jedes Mal, wenn ein Schild kommt, jetzt 50. Weil ich früher 80 gefahren bin. Ich sage dann zu ihr, ich fahre gerade 48. Es hat sich was geändert. Das heißt, man muss der Obrigkeit untertan sein, solange sie nicht meine himmlische Berufung, mein Politeuma verletzt. So lang bin ich der Obrigkeit untertan. Somit tue ich, was die Obrigkeit will. Ich bin auch nicht mehr wie früher. Ich habe mal eine Steuererklärung 2 Jahre später gemacht und nur 2 auf einmal. Das tue ich auch nicht mehr. Ich rufe dann im Finanzamt anständig an und sage Sie, Entschuldigung, ich war krank. Kann ich ein bisschen überziehen? Lassen Sie mir 10 Tage Zeit. Dann hat sie gesagt, ich lasse Ihnen Zeit bis zum 30.09. Man höre und staune, ich habe sie gestern fertig gekriegt. Das gehört zum Anstand. Man muss dieser Welt gegenüber anständig normal sein. Man muss nicht den Frommen raushängen. Versteht ihr? Oft ist es so, dass die Gläubigen den Frommen raushängen und gleichzeitig nicht anständig sind. Das ist eine Katastrophe. Und was glaubt ihr, was die Welt sieht? Es gibt ein Büchlein von der alten altpietistischen Stunde. Und jetzt muss ich natürlich ein Statement abgeben. Ich habe die Brüder noch teilweise gekannt, persönlich. Ich habe den Julius noch kennt, ich habe den Kameraden Georg noch kennt, ich habe den Christian, den Organist noch kennt, ich habe die alle noch kennt. Ich bin mit den Brüdern teilweise zur Versammlung gegangen. Ich habe diese Männer, die verehre ich heute noch, das waren gewaltige Zeuge Jesu in dieser Stadt. Das muss man einfach ganz nüchtern sagen, und sie waren letztendlich Vorbild. Aber wir müssen etwas sehen, selbst diese vorbildlichen Gläubigen und diese ganze vorbildliche Schiene, so super das für uns auch als Vorbild war, sie sind die ganze Gemeinschaftsbewegung, bis auf ein paar wenige, und die ganze Brüderbewegung, bis auf ein paar wenige, sind dann, weil sie das nicht konnten, das Himmlische und das Irdische auseinanderzuhalten, sind sie am Hitler auf den Leim gegangen. Es hat Brüder gegeben, die haben mit Heil Hitler Brockhaus unterschrieben. Ich habe das daheim, die Briefe, Kopie. Und da fängt es dann an, schwierig, da fängt es dann an, ganz, ganz gefährlich zu werden. Und man muss es einfach sehen, auch solche Männer haben irgendwo normal gelebt. Zum Beispiel der Kamerad Georg, ich weiß nicht, wer ihn noch gekannt hat, der hat zum Beispiel gewusst, dass man auch körperlich was tun muss. Und mir war halt völlig fasziniert, der hat einen Reck auf der Bühne gehabt. Wir werden heute sagen, Teppichstangen. Der hat seine Übungen gemacht, der hat vernünftig gelebt, der hat gewusst, dass das Leben sich nicht nur im Hirn abspielt, sondern auch im Körper. Unfassbar. Sind das Männer gewesen. Und das wollte ich eigentlich sagen, diese Männer waren eher normal. Sie waren den Täufingen bekannt als klar entschiedene Gläubige, aber sie waren normal. Und trotzdem ist ein Großteil der Bewegung, ich meine jetzt nicht die Männer, sondern die Gemeinschaftsbewegung als Ganzes, sind sie dann im Hitler auf der Leim. Man sieht hier, wie gefährlich das ist, dass man hier nicht aufpassen darf. Und jetzt kommt was ganz, ganz, ganz Wichtiges. Wenn man im Endeffekt diese ganze Schiene betrachtet, dann sagt der Herr Jesus in Johannes 13, 34, ihr müsst euch mit Liebe begegnen, untereinander die Gläubiger, dass nämlich die Welt sieht, dass das Evangelium stimmt. Jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Außer meinem persönlichen richtigen Wandler in dieser Welt gehört dazu, dass eine Gemeinde sich letztendlich geistlich sauber untereinander benimmt. Wenn sie das nicht tut, wenn die Gemeinde nicht Streit zieht, und jetzt möchte ich nochmal auf meine alte Helden zurückkommen. Die Geschichte geht ja weiter. Es gibt ein Büchlein von diesem Glaubenshelden, das hat der Nathanael verkauft. Der hat, glaube ich, noch ein paar unterm Schrank. Ich weiß nicht, er lässt es einmal wieder, lässt das raus. Ich habe das daheim. Und da steht drin, dass die Stunde zeitweise dafür bekannt war, nicht wie geistlich sie das Evangelium gepredigt hat, sondern sie war berühmt für ihre Streitkultur. Das ist jetzt ein schönes Wort für das, dass sie kindelt hat. Sie hat einfach kindelt miteinander. Und zwar so, dass die ganze Stadt mitgekriegt hat. Und das meine ich, das ist jetzt mein letzter Punkt zu diesem Thema. Nochmals, wir müssen in den himmlischen Ort leben. Wir leben vernünftig in dieser Welt. Wir sind der Obrigkeit untertan. Wir sind die besten Staatsbürger, solange es nicht gegen unser Gewissen geht. Aber eines ist klar, die Welt beobachtet uns. Sie guckt die Gemeinde an. Und es soll nicht so sein, dass man sagt, hier, die Brüdergemeinde Albstadt, das ist die Gemeinde, wo man am besten streiten kann. Sondern das ist die Gemeinde, wo man am vernünftigsten dem Herrn Jesus nachfolgt, wo Jesus im Mittelpunkt ist. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und da gehört natürlich dazu, Sprüche 25, 28. Wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Versteht ihr? Die Erlösung muss bewirken, dass ich beherrscht bin. Sprüche sagt, für den, der sein Maul nicht halten kann, da gibt es für jeden Narren eine größere Hoffnung. Wir müssen manchmal lernen, den Mund zu halten. Wisst ihr warum? Ich rede jetzt ganz bewusst nur die Gemeinde, ja, nur diese Leute, die zu dieser Stadt, zu dieser Polis, zu dieser Politeuma, zu diesem Gebilde des Leibes Christi gehören. Sprüche 18, 19. Ein Bruder, an dem man treulos gehandelt hat, ist schwerer zu gewinnen als eine befestigte Stadt. Wisst ihr, wenn die Gläubiger untereinander böse sind, wenn sie treulos sind, wenn sie, ich sag's mal, ihre ganze Seelenstruktur ausleben, ihre Bösartigkeit, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn es Feindschaft im Reich Gottes gibt und zum Zweiten, wenn die Welt das sieht. Glaub doch ja nicht, dass die das nicht sehen. Die wissen das hundertmal besser wie wir. Die gucken hier rein, das ahnt ihr nicht. Ihr müsst mal gucken, was die Nachbarn da alle sehen, was die erzählen. Wahrscheinlich können die euch, das was ich nicht kann, jede Autonummer, die nicht beerlich sage. Zumindest vom Kennzeichen her, dass hier kommt jemand von Nürtingen, hier kommt jemand von Esslingen, hier kommt die können das alles sagen. Die beobachtet uns hundertmal mehr, als wir ahnen. Wenn jetzt hier keine Erlösung ist, und zu mir hat mal ein alter Bruder gesagt, da war ein junger Bruder in der Gemeinde, der hat auch Zirkus gemacht. Und der Bruder hat auch ein bisschen schwierige Ansätze gehabt. Dann sagt der alte Bruder zu mir, und das war für mich so ein Highlight, so wisst ihr, ein Merksatz, der mir nie mehr aus dem Schädel ist. Er hat jetzt nicht geschimpft, er hat gesagt, ach, der junge Spritzer, der hat doch keine Ahnung. Hat er nicht gemacht. Er hat zu mir ganz gequält gesagt, als hier mal wieder so ein Zusammenstoß war. Wo ist hier Erlösung? Es hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe begriffen, Erlösung äußert sich im Benehmen. Erlösung äußert sich, wir haben in Nürtingen studiert, du sollst gleichgesinnt sein, du sollst jeden ehren, ist ihre Stellung vor Gott, aber natürlich unterschiedlich in der Berufung, aber du sollst ihn ehren. Das heißt zu Deutsch, wenn das nicht da ist in der Gemeinde Jesu, dann sieht es die Welt. Ah, gibt's dann. Das war's Hebräer. Der Hebräerbrief sagt, achtet darauf, dass keine bittere Wurzel aufwächst, dann gibt's eine bittere Wurzel, dann gibt's Ärger, dann gibt's Schwierigkeit, dann gibt's Not, Neid, Streit, Eifersucht, dann gibt's Sünde. Aber das, allein das ist schon schlimm. Aber viel schlimmer ist hier draußen. Die Welt wird es sehen. Die Welt wird auch keine Hemmungen haben, uns anzugreifen. Sie wird eher Hemmungen haben, wenn sie hier sieht, dass wir echt sind. Glaub mir, ich habe das festgestellt. Die Welt hat eine gewisse, wie soll ich sagen, die hat einen gewissen Respekt vor den Gläubigen. Als die große Erweckung in, ich denke, es war Armenien, war 300 nach Christus. Da ist Folgendes passiert. Da ist einer dieser führenden Leute, der war glasklar, der war sauber, hat der König ins Gefängnis werfen lassen. Und dann hat er eine ganz, ganz schlimme Finsternismacht an der Hals gekriegt. Das war fast schon Besessenheit. Niemand konnte mehr helfen. Und da ist denen plötzlich eingefallen, da gibt es doch einen Heiligen. Einen, der kein Dummschwätzer ist. Einer, bei dem das Gleiche passiert wie im ersten Buch Samuel, wo von Samuel berichtet wird, alles, was er sagt, trifft ein. Die merken, der lebt wirklich mit Gott, der ist wirklich sauber, der ist wirklich echt, der hat den geholt. Der Mann hat zu Gott geschrien, hat gebetet, nachdem er lange im Gefängnis war und der Mann war innerhalb kurzer Zeit frei. Und dann ist in dieser, ich denke es war Armenien, dann ist die Erweckung ausgebrochen. Die Welt wird uns, und das ist für mich auch eine Vorbereitung auf die Endzeit, die Welt wird uns ernst nehmen, wenn wir Niveau haben. Wenn wir nicht religiöse Spinner sind. 2. Korinther 12, 20. Ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünschte. Und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünschtet. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerichten, Aufgeblasenheit und Unruhen. Das ist jetzt einfach ein Punkt, wo du sagen musst, das sind Sünde, wo man sagt, das sind die Wesenssünde. Das ist auch das, was in der Gemeinde Gottes vorkommt. Aber jetzt sagt er danach in 21, so dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinheit, Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Ist euch klar, dass ganz viele der Wesenssünde, wo jemand giftig ist, wo jemand einfach unangenehm ist, after redet, hinterher tut, dass das in Wirklichkeit einen ganz anderen Grund hat. Das ist gar nicht das Vordergründige, dass der jetzt gegen mich was hat, sondern der hat hinter der Kulisse, hat der Sünder, die gravierend sind, die er nie bereinigt hat. Wenn einer giftet oder unangenehm wird oder after redet oder hinterrum tut, fragen doch mal das Gesicht, nein, Entschuldigung, hast du schon mal 2. Korinther 12, 20 gelesen? Würde ich mal lesen und vor allem der Vers drauf. Könnte es sein, dass das bei dir der Fall ist? Mal sehen, was passiert. Wenn du ein ehrlicher Mensch hast, spricht er zusammen und tut Buße. Gell, und das müssen wir natürlich sehen. Gott hat zugelassen, dass ein Simei David beschimpft hat. Im Psalm 66, 12 steht, dass Gott Menschen über mein Haupt gehen lässt. Das heißt, Gott lässt bestimmte Dinge zu, um was zu tun? 1. Timotheus 3, 15, die Ordnungen im Reiche Gottes aufrechtzuerhalten. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz prägnanten Punkt. Den möchte ich auch schließen. In Philipper 3, 15 steht, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Wenn ihr über etwas anderes denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Da sagt die Bibel was ganz, ganz Primitives, Einfaches. Sie sagt, die Regel ist, dass wir, jeder von uns in den himmlischen Ort erlebt, versucht vor Gott wirklich mit einem guten Gewissen hier zu wandeln, den Menschen draußen gegenüber, den Geschwistern gegenüber und sagt, es gibt eigentlich bloß eine Bedingung. Die Bibel fordert in keinster Weise von uns, das sieht sie als Endprodukt eines Prozesses, aber sie fordert von uns keine Gleichschaltung. Gleichschaltung ist immer Sekte. Sondern sie sagt was ganz anderes. Völlig egal, wozu ihr gelangt sein werdet, egal wo jeder steht, ihr müsst nur eines tun. Und zwar, er sagt hier ganz klar, ihr müsst dasselbe erstreben. Und dieselbe Richtschnur nehmen, das heißt dasselbe Maßstabswort Gottes. Wisst ihr, wenn das jemand tut, dann habe ich kein Problem. Dann ertrage ich auch, wenn der was anders sieht. Aber es ist klar, wir haben das in Nürtingen sehr, sehr stark studiert. Wenn ich zum Beispiel ein Mitglied im Hasenfrei habe, das könnte ich sein, du gehst einfach aus Gründen von der Verwandten oder von Bekannten, gehst ein Hase frei, aber mein Herz schlägt dafür, ich will ja eigentlich gar keine Hase züchten, ich will Hunde züchten. Dann muss ich sagen, Entschuldigung. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist sinnlos, wenn die Ziele nicht gleich sind. Es ist sinnlos, wenn man nicht die gleiche Maßstäbe hat, sich die Schädel einzuschlagen. Wisst ihr, das bringt nichts. Es gibt bloß Ärger. Und dann kommt diese bittere Wurzel, dann kommt der Dreck und das sieht die Welt. Ich kann doch nicht hingehen und einem Weltmensch sagen, zu Deutsch, wenn jetzt jemand mit ihm redet, oh, bei dem muss ich aufpassen, der hat zwei Lehre, die ich nicht teile. Ja, wo sind wir denn? Wisst ihr, sondern es geht darum, klare Linie, man muss gleich denken und gleich geschaltet gehen. Und da muss man Charakter und Niveau haben. Die Brüder, die dabei waren vom K5, wissen das nochmal. Wir hatten damals Auseinandersetzung wegen der Heilsgewissheit. Und da ging es zu, da stand der K5, praktisch hat sich getrennt und wir gingen in die Pfingstbewegung. Es war eine Trennung, die sicher schwierig war, aber damals kam der alte Bruder Ewald Roth zu uns und hat gesagt, ihr Brüderle, ihr junger Kerle, wenn ihr euch an den grundsätzlichen Dingen nicht einigen könnt, dann geht jeder seinen Weg. Der hat recht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Gemeinde muss in den Grunddingen gleiche Ziele haben. Sie muss in den Grundmitteln, muss sie gleich sein, nämlich die Bibel, der Maßstab, der Herr Jesus, das große Ziel, ihm zu dienen. Und zwar so, wie es biblisch geschrieben steht. Wenn man aber ganz andere Auffassungen von der Sache hat, dann geht's halt nicht. Wisst ihr, wenn jetzt zum Beispiel der Präses vom Altpietistischen Gemeinschaftsverband oder von Gnadau, der Christoph Morgner sagt, wir glauben der Jesus aber nicht an die Bibel, muss ich sagen, Mann, ist okay, ich akzeptiere dich als Gotteskind, aber mit dir kann ich nicht zusammenschaffen. Wenn ich glaube an Jesus und die Bibel, weil die Bibel ist die Offenbarung Jesu Christi, dann muss man diese Dinge sehen. Man muss einfach sehen, es bringt doch nichts, wenn ich mit dem Mann einen Streit anfange. Wisst ihr, so meine ich auch in der Gemeinde. Es ist sinnlos, Streit anzufangen, dann soll jeder seinen Weg gehen. Aber wir müssen die Ziele gleich haben. Das heißt nicht, dass jeder gleich denken muss, jeder die gleiche Erkenntnis haben muss, das ist völlig egal. Wozu wir gelangt sein mögen, ist wurscht. Aber das Ziel muss gleich sein. Und dann wird die Welt draußen, die draußen steht, die wird dann etwas sehen. Die wird dann sehen, dass hier Menschen sind, die wirklich Jesus dienen, dass die Nachfolge Jesu das Zentrum ist. Und dann werden sie dem Lamme folgen, wohin es geht. Sie werden folgen. Und das sieht die Welt. Und er darf nicht glauben, was die sehen. Die sehen jetzt Sachen, da wird es mir ganz anders. Ich möchte zum Schluss, wirklich zum Schluss, bloß noch eine Stelle lesen. Psalm 133. Ich behaupte jetzt einfach etwas, kann es biblisch nicht beweisen, aber kirchengeschichtlich, Erfahrung und Ähnliches. Wenn das funktioniert, wenn Polytheuma so geschieht, dass ich in die himmlischen Orte versetzt bin, gleichzeitig hier auf der Erde ganz normal lebe, mit Vernunft, mit wirklichem hohem Niveau und gleichzeitig die Gleichschaltung der Ziele habe der Gemeinde und der Mittel, ohne dass man jetzt alles einebnet, da kann jeder, kann nur andere Ebene haben, wir müssen uns einig sein, wir wollen das Gleiche. Dann zum Beispiel, wenn dann Psalm 133 geschieht, dann kippt die Welt fast um. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Sobald diese geistliche Einheit da ist, sobald das Haupt sein Öl fließen lassen kann in uns Gefäße und wir in den himmlischen Orten sind, wir lassen das fließen in uns und leben es dann aus in Vollmacht im Heiligen Geist, dass man dann bis zum Saum seiner Kleider Hilfe hat. Und ihr wisst, was der Saum seiner Kleider ist. Der, wo Hilfe wollte, hat den Saum seines Kleides erfasst. Dann kommt jeder von uns, kommt nie zu kurz. Jeder von uns bekommt die Hilfe, die er braucht. Und gleichzeitig sagt die Bibel, dort ist der Segen und dort werden sich Menschen bekehren. Wisst ihr, wenn die Welt das sieht, dann werden die Leute des anderen Reiches und alle nicht Bekehrten sind Menschen des anderen Reiches, dann werden sie uns, die Kinder des Reiches Gottes, dann werden sie uns wenigstens in dem Rahmen, wo normal ist, akzeptieren. Wir werden keine Verfolgung bekommen, die aufgrund von Dummheit oder von Provokation geschieht, sondern wir werden letztendlich jemand sein, der im Wille Gottes lebt. Und wenn Gott dann Verfolgung oder etwas kommen lässt, dann können wir mit ganzem Herzen sagen, der Wille des Herrn geschehe. Aber ich denke, das ist für uns ein wichtiger Punkt, dass wir beginnen, uns dieses Spannungsfeldes anzunehmen und es so auszuleben, dass Gott mit jedem von uns zum Ziele kommt. Dann ist der Wille Gottes, dann ist der Segen, dann ist auch das, dass Menschen sich bekehren, garantiert. Ich möchte beten. Jesus, danke dir, dass du uns wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung, dass du uns in die himmlischen Orte versetzt hast, dass wir zu deinem Reich gehören, dass das Haupt dieses Reiches, der König der Könige und der Herr der Herren, dass es du bist, der alles regiert, der durch die Gelenke und durch die Handreichungen deines Leibes die Gemeinde im Zustand hält, dass sie etwas ist zum Lobpreis deiner Herrlichkeit. Du kennst jeden von uns, du kennst auch dieses Spannungsfeld dieser Welt. Du siehst, wie die antichristliche Zange immer mehr zugeht. Gib uns einfach Gnade, in dir zu wandeln, in die himmlischen Orte versetzt zu sein und trotzdem vernünftig zu sein in dieser Welt. Lass uns auch hier untereinander ein Zeugnis aufrichten. Lass uns mit der gleichen Zielrichtung vorwärts gehen, dass wir auch die gleichen Maßstäbe akzeptieren und aufgrund von dieser Basis wirklich ein Zeugnis nach außen aufrichtet, dass die Welt das Gleiche empfindet wie die Juden damals zu der Gemeinde, dass sie sogar gewisse Ehrfurcht haben, so einen Raum wie hier, der Versammlungssaal, zu betreten. Gib einfach Gnade, letztendlich mit dem großen Ziel, dass du in allem verherrlicht wirst. Und dafür danke ich dir. Amen.